Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe wieder meine Lieblingsernährungsexpertin da, Laura Koch, die einfach alles verbindet, so wie wir es uns eigentlich wünschen würden von Ernährungsexperten, dass sie wirklich das ganze Wissen aus Alter, Lehre, aus Wissenschaft und auch ein Stück weit Spiritualität und Intuition wieder mit vereinen. Und genau das haben wir heute hier sitzen mit unserer Laura und ich freue mich sehr. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
Hallo, danke.
Ja. So, wir wollten uns heute über das Thema Rhythmus austauschen. Ernährung im Rhythmus und vor allen Dingen, wir kennen das ja, die ayurvedische Ernährungslehre, TCM und mediterrane Kost. Aber keiner beschäftigt sich eigentlich wirklich mit unseren deutschen, Schweizer, österreichischen, Kulturen. Was für Gemüse wächst bei uns? Wir sind ja eher auch so Wurzel, Kohl und diese ganzen Geschichten, die man ja im Süden weniger sieht. Mhm. Und dann kommt natürlich auch noch der Rhythmus der Jahreszeiten und aufstehen, ins Bett gehen und dann
Tagesrhythmus.
Genau, alles miteinander zusammen. Wo starten wir denn am besten?
Also die Chronomedizin ist ja auch im 2017 wurde die mit einem Nobelpreis verschiedene Erkenntnisse aus diesem Gebiet ausgezeichnet von zwei sehr spannenden Medizinern und deshalb hochaktuell. Also das ist Wissen über den Rhythmus, über die Zyklen. Eigentlich geht es immer um in der Natur geht es immer wieder um Kreisläufe, mhm. geschlossene Systeme, die sich immer wieder selber nähren, wie die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Mhm. Und der Körper ist ja auch, man spricht über Kreislauf und Kreisläufe haben wir verschiedene. Wir haben den Jahreskreislauf, wir haben den Tageskreislauf, wir haben den hormonellen Kreislauf und so weiter.
Blutkreislauf,
es sind immer wieder diese geschlossenen Systeme, die mhm. in sich funktionieren. Die Natur hat es so installiert, weil es ein selbstregulierendes System ist. Und deshalb ist es schon spannend, wenn man sich zum Beispiel überlegt, was haben wir, wenn wir jetzt an die Saisonalität vielleicht denken, du hast es angesprochen, mit was haben wir hier in Europa, weil man halt häufig so Ernährungsweisheiten aus diesen alten naturheilkundlichen mhm. Richtungen wie Ayurveda und TCM kennt. Wir in Europa haben ja auch unsere Naturheilkunde. Wir haben auch ein traditionelles Medizinsystem, was hier ganz tief verankert wäre, was aber nur noch in Klöstern noch so ein Rückbleibsel noch da ist. Mhm. Aber man hat das, ich glaube, wirklich auch in Zeiten, wo die Kirche eine große Macht hatte, hat man vieles auch, viel Heilwissen, was man hier zum Beispiel mit Pilzen auch gemacht hat, vieles unterdrückt und deshalb ist vieles nicht weitergegeben worden. Und solches Wissen wieder raufzuholen, ist mir sehr wichtig und natürlich entsprechend auch, was können wir hier in Europa rhythmisch richtig machen. Mhm. Also Südfrüchte im Winter zu essen, ist so ein Paradebeispiel, oder? Für uns schon fast normal. Wenn ein Kind heute in den Großverteiler geht, sieht es da das ganze Jahr Dinge wie Mango, Passionsfrucht oder auch Banane, was ja mhm. nie heimisch war. oder? Aber es ist sogar, wenn man bei uns in den Großverteilern ist es die Nummer eins. Wir müssen ja die Zettelchen draufkleben, wenn wir zur Kasse gehen. Es ist Nummer mhm. eins, die Banane.
Ja. Also es ist, wie ist so, echt verrückt.
Das ist wie klar, dass es immer da ist und zur Verfügung steht. Und jetzt, wenn wir uns überlegen, dass wir Menschen mit unseren Kreisläufen auch im Jahreskreislauf uns integriert haben in den Jahrmillionen, wo der Mensch Homo sapiens sich entwickelt hat, dann war es eben nie so, dass wir im Winter diese Menge an Fruchtzucker hatten. Mhm. Sondern es gab eine Zeit im Jahr, die sehr fruchtbar war, der Spätsommer. Da haben wir die reifen Früchte, die reifen Gemüse auch, gewisse Arten, die da besonders stark vorkommen, aber vor allem Früchte. Und das war clever, weil unser System hat einen Speicher, ich glaube, den kennst du, oder? Fruchtzuckerspeicher, das funktioniert super effizient. Wir können ja super schnell Zucker mhm. in unserer Leber, zack, geht direkt den Weg in die Triglycerid, also in die Fettspeicherung. Und deshalb können wir unsere Leber verfetten, ohne Alkohol zu trinken. Mhm. Non-alcoholic fatty liver diseases mhm. laufen einige davon rum, wenn wir da auf die Straße schauen.
Viele Kinder leider auch schon jetzt.
Auch Kinder. Oh ja, bei den Kindern diese Quetschis, die sind so. Also das ist eigentlich Fruchtzucker.
Ich hatte damals aus der Tüte in der Produktion Schichtarbeiter, die Gabelstapler gefahren sind und die hatten 2-3 Liter Mezzomix immer getrunken und hatten eine komplette Alkoholikerleber und die mussten immer diskutieren, dass die ihre Führerscheine behalten dürfen. Weil keiner darauf kam, dass sie durch dieses High-Fructose-Zeug ihre
Leber verfettet haben. Und auch diese Krankheiten entwickeln. Und sie gingen wahrscheinlich dann zum Arzt, weil sie so typische Herz-Kreislauf-Themen.
Klassische Kontrolluntersuchungen, ja.
Leberwerte, oder? Ja. Schlussendlich, man sieht das.
Ist halt blöd, wenn du einen Job hast, wo du am Steuer sitzt und permanent nicht alkoholische, also Alkoholiker-Leberwerte hast. Kommt nicht so gut.
Woher kommt denn der Alkohol? Muss man sich überlegen, oder? Vergären, da gibt es einen lustigen Film mit Tieren, die vergorene Früchte essen. Ich glaube, aus den 60er oder 70ern. Und dann sieht man, wie die vergorenen Früchte von Boden essen und die Affen sind die lustigsten, die sind dann wirklich beschwipst. Oder? Also Alkohol entsteht aus Fructose. Ja. Auch in unserem Darm können wir Fusselalkohole bilden, oder? Und deshalb ist es von der Natur war es clever, weil wir haben dann Fettreserven angelegt. In einer spezifischen Zeit im Jahr, wo es das im Übermaß gab. Deshalb haben wir auch die Affinität zu süß wahrscheinlich, weil es ist dann süß und schön farbig. Ja, es ist nicht mehr grün, so getarnt am Baum, sondern es zeigt sich plötzlich die Natur. Es wird plötzlich rot oder orange. Und wir essen das in größerer Menge, können dadurch Reserven machen für den Winter. Mhm. Clever eigentlich. Ja. Und jetzt, was machen wir im Winter? Eben diese Südfrüchte und diese Smoothies und diese Quetschis und was es nicht gibt. Früchte sind toll, aber nicht in flüssiger Form. Es ist einfach nicht, sage ich, Homo sapiens gerecht, so wie wir es kennen, über diese Jahrmillionen, wie wir uns entwickelt haben.
Im Winter, um jetzt wirklich mal an unseren Wurzeln wieder uns zu orientieren, haben wir natürlich in unseren Regionen eher Wurzelgemüse, Kohl, wo wir dann, wie du schon vielleicht auch gesagt hast, wärmende Speisen zubereiten können. Wenn jetzt dein ganzes Wissen aus dem TCM und ayurvedisch und kühlend und so, wo steht denn das Kohl- und Wurzelgemüse auf der Ebene? Was haben wir für einen Vorteil?
Ja, also Wurzelgemüse müssen wir schon mal kochen, damit wir es verdauen, oder? Mhm. Das heißt, die Wärme ist ein Faktor, damit wir Energie daraus ziehen können. Das heißt, es ist automatisch, muss es gekocht werden, somit ist es warm. Und wir haben auch das Bedürfnis, aufgrund der klimatischen Veränderung, zumindest die Menschen, die im mittleren Breitengrad wohnen, wo der Mensch sich üblicherweise angesiedelt hat, weil das Überleben da am besten war. In diesen Breitengraden haben wir im Winter in der Jahreszeit, also ich sehe das auch in der Beratung, die Leute haben keine Lust auf Salat in der Jahreszeit, in der Regel, normalerweise. Und das Wärmende kommt automatisch, braucht was Warmes von innen, weil außen ist es kalt. Oder? Und deshalb diese Wurzelgemüse, die geben uns halt auch das Erdende. Also sie kommen schon aus der Erde und wir müssen sie kochen, damit wir sie verdauen können. Und dann kommen die wärmenden Gewürze dazu. Die, sage ich mal, wir reden halt häufig jetzt auch von so Sachen wie Ingwer und Kurkuma und so weiter und man denkt dann sofort an indische Küche. Aber solche Gewürze gab es auch schon hier. Man hat auch hier vor allem mit Kräutern, wärmenden Kräutern gearbeitet, Lorbeer und so weiter. Und solche Dinge sind dann auch absolut richtig. Und die Menschen, die dieses Bedürfnis haben, sollen darauf hören, weil das auch stimmig ist in der Jahreszeit.
Ja, jetzt sind wir natürlich in unserer ernährungswissenschaftlichen Ausbildung durch diesen Kanal gedrängt geworden. Kohlenhydrate sind essentiell wichtig, was ja gar nicht faktisch stimmt, steht ja nicht essentiell im Duden mal grundsätzlich. Und im Winter haben wir gar keinen Zucker zur Verfügung, keinen Fruchtzucker und der Körper musste sich umstellen.
Ja, wir kriegen den Zucker aus den Wurzelgemüsen. Die haben schon Zucker, Kohlenhydrate, aber in komplexerer Form. Und wir haben da auch andere Substanzen drin, die uns nähren. Also viel Mineralien aus dem Boden, wenn er denn mineralstoffreich ist. Aber das ist schon spannend, wie wir halt auch diese Stoffe kriegen. Also es ist wahrscheinlich nicht so, dass wir gar keine Kohlenhydrate hatten, aber wir hatten sicher weniger, als dass wir es heute gewohnt sind. Wir haben halt die Dinge vom Sommer wahrscheinlich eingekocht und eingemacht. Also jetzt spreche ich von den letzten paar Generationen, wo es so Sachen wie Gläser schon gab und so weiter. Und diese alte Zubereitungsarten, damit hat man dann den Winter auch gut überbrücken können. Mhm. Oder? Aber das war natürlich nie diese Riesenmenge. Oder dann waren die Vorratsgläser auch mal wieder leer. Mhm. Und deshalb, ja, also diese Eintöpfe, ich sage immer wieder die Eintöpfe, oder? Aber die sind wirklich Gold wert in dieser Jahreszeit.
Wir hatten auch damals, glaube ich, viel mehr verschiedenes Wurzelgemüse und viel mehr Kohlsorten.
Ja.
Wenn ich manchmal zu meinem...
Die auch vitaminreich sind, oder?
Ja.
So wie Früchte.
Weil das ist schon bei uns in diesen Supermärkten, ist alles so reduziert. Und wenn du dann mal auf so einen Hofladen gehst, was du dann wieder für Knollen, Schwarzwurzel und...
In allen Farben.
Ja. Dass man da halt auch mal wieder diese Bandbreite sich bewusst macht oder halt eben auch mal durch den Wald läuft und sieht, was man alles essen kann.
Ja, Pilze sind natürlich in der Jahreszeit auch hochinteressant.
Ja.
Die gehören auch in unsere Breitengrade, die Pilze, feucht, dieses Klima von schattig in den Wäldern. Also es ist eine sehr, sehr spannende, übrigens auch sehr nachhaltige Quelle von Nährstoffen, die noch viel zu ungenutzt ist. Also in Asien isst man zwar auch viele Pilze, aber man vergisst, dass wir hier auch gute Pilze haben, die sehr spannend in ihrer Wirkung sind auch.
Ja, bei den wichtigsten Kräutern, wo siehst du da unsere Hauptquellen so von den Kräutern? Wir hatten schon mal angesprochen, Löwenzahn.
Ja, viele Gartenkräuter wie Majoran, aber auch Rosmarin, Thymian, das sind ziemlich robuste Pflanzen eigentlich. Der Basilikum ist sehr anfällig eher, oder? Und braucht auch mehr Sonne zum Beispiel. Wir haben ziemlich robuste Kräuter in den Kräutergärten. Brennnessel ist ein super spannend. Brennnesselsamen auch. Also die Wildkräuter eigentlich, die man da im Waldspaziergang auch finden würde oder sogar im eigenen Garten, und dann ist es Unkraut, das muss weg, oder? Aber eigentlich
Girsch, was die Leute immer als Unkraut wegmachen, was eigentlich auch so...
Spannendes Heilmittel, ja überhaupt, also auch, also da gibt es diverse, da gibt es jetzt auch mittlerweile Leute, die sich darauf spezialisieren und Kurse machen, und dieses Wissen ist schön, wenn das wieder kommt. Das ist eigentlich das Wissen unserer Omas, oder?
Ja.
Und es ist einfach, günstig und wächst im eigenen Garten. Muss man einfach schauen, dass es nicht gerade an der Autobahn ist.
Beim Thema Rhythmus, wo können wir noch wichtige Faktoren aus deiner Sicht
nutzen? Ja, der Tagesrhythmus. Also ich spreche, ich sage das immer wieder, bevor ich über das Was spreche und das Wieviel, spreche ich über das Wann und wann nicht. Wann sollten wir nicht essen? Das ist ja auch mal spannend, oder? Der Schlaf-Wach-Rhythmus, der ist ja wirklich getaktet durch das Licht, durch die Sonne. Also wir Menschen sind, wie die Pflanze auch, Lichtlebewesen, wie uns gäbe es nicht ohne die Sonne. Mhm. So. Ganz einfach gesagt. Und diese Taktung, wenn die wieder stattfinden würde, wenn wir nicht in dunklen Räumen immer wieder Licht anzünden würden, hätten wir zum Beispiel viel weniger Verbrauch an Vitamin A. Wir hatten heute das Thema Vitamin A auch schon. Und Vitamin A wird viel stärker verbraucht durch viel Licht. Man sieht auch in diesen Breitengraden, dass der Vitamin A-Mangel auch häufiger vorkommt. Und wir Europäer haben häufig auch noch helle Augen. Die ist sinnvoll, weil das Licht dann besser rein kann. Aber wenn wir Helläugigen dann dauernd am Laptop und am Handy und bis schon nach Sonnenuntergang immer noch dieses Licht reinkriegen, haben wir erstens einen hohen Vitamin-A-Verbrauch und zweitens hemmt es die Umwandlung von Vorstoffen, ursprünglich aus Serotonin, in Melatonin, was ja unser Schlafhormon wäre und was wirklich Voraussetzung ist, damit wir in eine Regenerationsphase kommen in der Nacht, wo viel passiert, sehr viel. Unser Körper macht einiges, während wir unser Bewusstsein kurz verlieren. Also er ist wirklich, oder vielleicht, es ist ja auch noch da, wir träumen ja auch, das ist auch eine Art Verarbeitung und Verdauung. Aber was unsere Leber da alles aufräumt in der Nacht, die Leute wachen auch in gewissen Zeiten häufiger auf, so die typische Leberzeit, oder?
3 Uhr.
Ja, kennst du.
Ja, ja, sage ich immer. Wer wacht um 3 auf?
Ja, oder? Also es geht, es ist so ein
zwei, Range. Manche sagen auch
zwei, drei, also zwischen 1 und 3 Uhr. Wobei auch da ist, das hat, kann auch mit dem Melatonin-Peak oder beziehungsweise dem fehlenden Melatonin-Peak zu tun haben. Wir brauchen nämlich, um Melatonin zu bilden, nicht nur Dunkelheit, also das Fehlen der blauen Lichtfrequenzen. Mhm. Wenn die weg sind, werden wir ja auch müde, interessanterweise. Mhm. Das ist ganz normal, da kommt nämlich das Melatonin im Tagesrhythmus. Ja. Wir brauchen für die Umwandlung aber auch B-Vitamine und Magnesium. Deshalb gebe ich am Abend zum Teil auch Magnesium vorm Schlafen. Mhm. Das beruhigt auch und fördert diese
Welche Form von Umwandlung. Magnesium empfiehlst du?
Verschiedene, organische. Citrate, Malate, Glycinate, solche Mischformen eigentlich, nicht nur eins. Ja. Ich gebe meistens eine Mischform aus dreien.
Okay.
Ja. Und dann, wenn die Nacht stimmt, es gibt ja auch so die Diätbücher, schlank in, über Nacht, oder?
Ja, schlank im Schlaf.
Oder schlank im Schlaf, genau. Ja, ja. Ich habe es nicht gelesen, aber ich glaube, es geht darum, dass wir halt, wenn wir eine funktionierende Nacht haben und das richtig geht und wir diese Nüchternphase nutzen können für Aufräumen, wird dadurch unser Stoffwechsel effizienter. Was heißt das? Wir müssen abends leichtere Abendmahlzeiten essen und nicht zu spät essen, weil unsere Zelle auch in diesem Rhythmus lebt. Ich habe vorhin gesagt, Mikrokosmos und Makrokosmos zeigen sich. Also wir haben die Uhr, die Tagesuhr, den Monatszyklus, den Jahreszyklus und dieser Zyklus von wann welches Organ aktiver ist, das ist getaktet mit der Sonne auch. Und wenn die Sonne untergeht, das ist organfunktionsmäßig, das lässt eigentlich die Tätigkeit so nach 7 Uhr, 7:30 sollte man spätestens Abendessen, besser vorher, so zwischen 6 und 7.
Mhm.
Und wenn man das schafft, dann hast du nämlich eine Zeit von etwa 3-4 Stunden, das sollte bei einer passenden Mahlzeit reichen, um fertig verdaut zu haben. Das heißt eben nicht mehr Steak am Abend und was weiß ich, sondern leichte, gemüsebasierte Abendmahlzeiten. Und dann bist du zur Zeit der Leber, wo die Leber richtig Gas gibt in der Nacht, dann bist du in einer Verfassung, wo die Leber auch wirklich aufräumen kann und nicht noch mit dem Abendessen beschäftigt ist. Und das zieht sich dann in den nächsten Tag. Weil dann frage ich die Leute, wenn sie jetzt so essen, früher essen, leichter essen, die Leute, die mir früher gesagt haben, ich habe eigentlich gar keinen Hunger am Morgen, sagen mir plötzlich, jetzt habe ich Hunger am Morgen. Das heißt, mein Körper ist jetzt bereit zu verdauen.
Ja, ganz interessant, weil du es ja auch schon mal angesprochen hattest, wenn die Darmverdauung nicht richtig funktioniert und ich dann über die Nacht den ganzen Gärprozess habe.
Ja, wenn das liegen bleibt.
Ja, dann habe ich ja auch die Turbobelastung der Leber nonstop. Also da wieder dieses Ganzheitliche. Aber schöner Ansatz war jetzt auch, wo du gesagt hast, so 3 Stunden vorm Schlafen gehen.
Mhm.
Jetzt sind wir nämlich bei den Schichtarbeitern, die um 22 Uhr erst anfangen mit Arbeiten und dann eben morgens um 7 zurückkommen.
Ja.
Was machen die jetzt?
Mhm.
Wie ernähren die sich in ihrem...
Also ich... es ist am besten so, dass wir das nicht zu lange machen, weil die Vorstellung zu haben, dass wir in unserem Leben, das 80 Jahre dauert, dieses System, was uns über Jahrmillionen drin ist, das zu überwinden, das ist einfach nur überheblich, weil wir können nicht glauben, nur weil ich jetzt Schicht arbeite, macht mein Körper das mit. Also wir müssen demütig werden unserem Instrument Körper gegenüber und verstehen können, wie er funktioniert und uns danach richten, nicht umgekehrt.
Mhm.
Also wir sollten uns nach unserem Körper richten und da sollten wir schauen, okay, es gibt Arbeiten, die können nicht anders gemacht werden. Pflege zum Beispiel habe ich viele Klientinnen. Aber man sieht in großen Studien, in diesen Nurse Studies, dass diese Schwestern viel häufiger chronische Krankheiten entwickeln, weil dieser Reinigungsprozess nicht stattfinden kann. Demenz, zum Beispiel die Hirnreinigung, wir haben jetzt immer über den Körper gesprochen, aber die Hirnreinigung funktioniert auch in der Nacht, also wieder klar denken zu können und auch Schutz vor so Sachen wie Parkinson, Demenz etc. Mhm. Wenn du gut schläfst, ist das die beste Vorsorge und wenn der Schlaf da ist zur richtigen Zeit. Also ich empfehle den Leuten während der Schichtarbeit nichts, möglichst nicht zu essen. Möglichst, ich habe dann auch so eine Zwischenlösung mit Bouillon, also Brühe zum Beispiel. Da haben sie das Gefühl, was zu essen. Sie haben die Elektrolyte, sie haben die Flüssigkeit, sie haben was Warmes. Aber ich hatte auch eine Klientin, die trinkt dann in der Nacht 1,5 Liter Eistee. Hält sie wunderbar wach, oder? Und es ist irgendwie befriedigt auch, weil man Zucker kriegt, aber über den Tag, also du hast erstens mal eine riesen Zuckermenge und zweitens ist das, hält dich das immer nur künstlich wach. Also die Regeneration hat keine Chance.
Ja.
Also es ist, ich sage, Schichtarbeit ist nicht, wenn man sich selber und seinen Körper ernst nehmen will, ist das etwas, was man nicht sein Leben lang machen sollte. Sage ich jetzt so von außen. Es gibt natürlich Menschen, die sind auf diese Arbeit angewiesen. Aber wenn sie das schon machen, dann gibt es Pflanzen, die helfen können. Das sind adaptogene Pflanzen. Hast du das schon mal gehört?
Mm-mm.
Adaptogen, also es ist so, sind Pflanzen, die einem die Anpassungsfähigkeit an Stress vor allem auch verbessern.
Okay.
Also jede Kultur hat da wieder seine eigene. Bei uns ist es Rosenwurz zum Beispiel.
Ja. Mhm, oder? Da habe ich auch mal eine Halskette von gehabt,
ja.
Die so Kraft...
Ja, und es ist eine ausgleichende, stressausgleichende, beruhigende Pflanze auch. Und da gibt es, in Indien ist es Ashwagandha oder der Ginseng im russischen Bereich. Also wir haben, alle Kulturen haben so ihre stressadaptogene Pflanzen. Mit solchen Dingen kann man es helfen. Und Pilze. Ich habe die Heilpilze schon mal erwähnt. Und da ist auch wiederum der Reishi ein spannender Pilz für Leute, die diese Arrhythmie immer wieder haben. Also Reishi, aber auch Cordyceps sind Pilze, die dieses Stresssystem im Hirn auch sehr gut immer wieder ausgleichen. Adaptogen heißt ja, was zu viel ist, runternehmen, was zu wenig ist, also auffüllen und diese Homöostase wiederherzustellen, wenn möglich.
Ja.
Wenn der Körper das schafft, bleibt er gesund. Wenn wir adaptionsfähig sind, kann nicht viel passieren. Wir werden dann krank, wenn wir nicht mehr anpassungsfähig sein können. Wenn unser Körper nicht mehr ausgleichen kann.
Super. Wir könnten wieder stundenlang weitermachen. Unsere Zeit ist schon wieder, also es geht mit dir auch wie im Flug, unglaublich.
Ist schon wieder vorbei?
Ja, Laura, es ist unfassbar. Vielen Dank, dass du da warst. Wenn die Leute sich wirklich noch informieren wollen, gibt es da Plattformen zum Thema Ernährung oder?
Ja, auf meiner Webseite kriegt man da Infos. Ich habe da unter aktuell immer mal wieder auch Pilzrezepte zum Beispiel drin. Oder aktuelle Themen. Die Interviews habe ich jetzt auch da hochgeladen.
Super.
Zum Schauen. Und das ist unu.ch mit 2 N, also für Unicum Nutrition. Und ja, da findet man auch ein paar Infos dazu. Super. Ich bin nicht so eine aktive Bloggerin oder so. Ich arbeite immer gerne mit den Menschen direkt.
Ja.
Deshalb gerne den persönlichen Kontakt. Das ist immer wertvoll.
Ja, super. Vielen Dank für deine tolle Arbeit, für das Riesenspektrum, was du so den Menschen mitgibst und dir jeden Tag aufs Neue aneignest. Ja, dankeschön.
Ja, ist ein ständiger Weg.
Ja, super. Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges mitnehmen. Ich finde es unglaublich schön und bereichernd auch zu sehen, dass wir heutzutage wirklich Ernährungsexperten haben, die sich so ganzheitlich und universell informieren und ich wünsche mir viel, viel mehr von diesen tollen Menschen und ich hoffe, da kommen noch ein paar dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.